Ja, wahrhaft, er hat's gesagt. Das ist gar nicht leicht zu sagen, etwas zu den Bedürfnissen des Kreises 453, denn wir sind ja ganz neu hier und wir kennen uns ja noch gar nicht, wir kennen euch nicht, ihr kennt uns nicht, aber das kann man schon mal ein kleines bisschen ändern, indem wir uns ein kleines bisschen auch vorstellen, das wollen wir doch auch gleich machen. Also wir heißen Riemensperger, Peter und Carmen. Und wie der Name Carmen schon vermuten lässt, hat sie einen spanischen Hintergrund, also ihre Mutter ist Spanierin. Wir kommen beide aus Mannheim und sind sogar beide im gleichen Krankenhaus geboren. Liebe auf den ersten Blick. Naja, nicht ganz. Also ich bin ja ein bisschen älter wie Sie. Ich bin 45 und Sie ist 44. Aber auf jeden Fall sind wir also in Mannheim geboren, sind dort auch aufgewachsen, haben etwa die ersten 25 Jahre unseres Lebens dort verbracht. Und dann kamen wir in den Sonderdienst. Und dann waren wir so etwa 10 Jahre im Osten, also in den neuen Bundesländern, in verschiedenen Städten, in verschiedenen Zuteilungen dort. Dann kamen wir in den Kreisdienst. Der erste Kreis war Harz und die Region südlich von Hannover, dann Luxemburg und Belgien und zuletzt waren wir jetzt im Westerland und im Siegerland und seit also etwa 10 Tagen jetzt bei euch hier wieder in unserem Heimatbundesland angekommen, Baden-Württemberg. Ja, haben wir uns ja auch sehr drüber gefreut. Gut, und alles Weitere, alles Nähere erzählen wir dann noch in den Dienstwochen und dann freuen wir uns auch sehr darauf, dass wir euch dann auch als Einzelne so kennenlernen können in der Zusammenkunft oder im Predigtdienst, wenn man gemeinsam in einer Gruppe loszieht oder so. Ja, da freuen wir uns schon sehr darauf, auf die gemeinsame Tätigkeit mit euch dann auch so die nächsten 3 Jahre dabei. Ja, also wie gesagt, Bedürfnisse des Kreises 453 ist gar nicht so leicht, denn wir hatten ja bis jetzt noch keine einzige gemeinsame Dienstwoche, weil halt dieses Mal der Kreiskongress so früh gefallen ist. Aber dennoch einige sehr positive Dinge hier über den Kreis habe ich schon erfahren dürfen. Und das ist schon mal wirklich sehr nett. Zum Beispiel die Anzahl der Heimbibelstudien, die ihr habt. Also ihr habt jetzt so als Kreis insgesamt über 700 Heimbibelstudien. Und das ist wirklich eine schöne Sache bei zurzeit etwa 1550 Verkündigern. Was noch sehr schön ist, war die Zahl der Hilfspioniere im Frühjahr, also im April, im Gedächtnismalmonat. Da hattet ihr hier insgesamt 606 Hilfspioniere und im April waren es außerdem 54 allgemeine Pioniere und dann gibt es ja auch noch 3 Sonderpioniere dazu. Wenn man das alles zusammenrechnet, waren das 663, die im April in irgendeiner Form, in irgendeinem Zweig im Vollzeitdienst gestanden haben. Mit anderen Worten, knapp die Hälfte aller Verkündiger war im April in irgendeiner besonderen Form vermehrt tätig. Und das ist bestimmt etwas sehr Erfreuliches, etwas, was bestimmt auch Jehova sehr gefreut hat, wenn er hier auf den Kreis 453 geblickt hat. Und nicht nur die, die jetzt im April im Hilfspionierdienst standen, sondern eigentlich alle haben mitgemacht. Denn wahrscheinlich war es ja tatsächlich so, dass noch viel mehr in dem Monat gerne Hilfspionier gewesen wären. Aber es ging halt nicht, zum Beispiel wegen der Gesundheit oder weil man vielleicht jemand in der Familie hatte, den man pflegen musste oder das Alter oder sonstige Verpflichtungen und da ging das vielleicht nicht. Und vielleicht war man dann sogar ein kleines bisschen traurig. Man hat gesehen, alle sind vermehrt im Einsatz, alle machen mit und ich kann nicht. Aber dennoch, auch ihr braucht nicht traurig sein, denn man sieht, der ganze Kreis war im April mehr tätig. Überall hat man sich eingesetzt und das ist auch etwas Schönes. Dann noch etwas. Im letzten Jahr wurden hier im Kreis mehr Verkündiger reaktiviert, als dass Verkündiger untätig geworden sind. Und wir wissen, wenn Verkündiger untätig werden, hängt das ja auch oft mit der Gesundheit zusammen oder dem Alter oder so. Aber dennoch, bei euch war es so, dass im letzten Jahr wieder mehr Verkündiger den Dienst wieder aufgenommen hatten, reaktiviert wurden, wie dass sie untätig geworden sind. Und auch die Zahl der unregelmäßigen Verkündiger ist interessant. Die ging im letzten Jahr bei euch ebenfalls stark zurück, und zwar um 1/4. Also 25% weniger Unregelmäßige wie davor, sodass jetzt eigentlich fast alle regelmäßig sind. Und das ist sehr schön, dass ihr so die Verantwortung vor Jehova wahrnehmt, Monat für Monat tätig zu sein und auch darüber zu berichten. Auch das ist bestimmt etwas, was Jehova sehr freut. Dann gibt es außerdem noch so circa 170 Älteste hier im Kreis, knapp 180 und 100 Dienstamtgehilfen. Also wir können sagen, auch dieser Kreis trägt sehr zur Heiligung des Namens Jehovas bei. Satan, er wollte den Namen Jehovas diffamieren. Er möchte, dass der Name Jehovas in Vergessenheit gerät. Und so hat er auch Einfluss auf die Führer der falschen Religion genommen. Und sie haben ja sogar manchmal direkt verboten, den Namen Jehovas zu gebrauchen. Nur noch mal ein Beispiel dazu. Und zwar, die Übersetzer einer evangelischen Bibel haben ganz offen gesagt, der besondere Eigenname Gottes ist Jehova. Und wir hätten ihn eigentlich auch so wiedergeben müssen. Würden wir allerdings Psalm 23 zum Beispiel so drucken, Jehova oder Yahweh ist mein Hirte, könnten wir die 2,25 Millionen Dollar, die wir in die Übersetzung gesteckt haben, auch gleich aus dem Fenster hinauswerfen. Also, es geht wieder mal um kommerzielle Interessen, leider. Wir jedoch als Zeugen Jehovas, wir gebrauchen stolz den Namen Jehovas und wir machen ihn auch bekannt. In den letzten Jahren waren es ja jeweils mehr als 1,5 Milliarden Stunden, die wir dafür aufgebracht haben, den Namen Jehovas bekannt zu machen. Und darüber kann man sich wirklich freuen. Jesaja 12, Vers 4 und 5 spricht uns aus dem Herzen, wo es heißt, dass sein Name hoch erhoben werden soll. Und deshalb freut uns auch dieses Kongressmotto. Und das Motto, das ist ja wirklich auch etwas Besonderes. Es ist ja dem Mustergebet entnommen. Und die ersten drei Bitten des Mustergebetes sind ja, dein Name werde geheiligt, dein Königreich komme und auch dein Wille geschehe. Und jedes dieser drei Bitten bildet das Motto eines unserer derzeitigen Kongresse. Wir erinnern uns ja bestimmt noch gut an den Bezirkskongress. Der hatte ja das Motto, dein Königreich komme. Und jetzt haben wir, dein Name werde geheiligt. Und dann im Frühjahr, im März, werden wir den Tagessonderkongress haben mit dem Thema, dein Wille geschehe. Also ist eine ganz interessante Kongressfolge, können wir sogar sagen. Ich kann mich nicht erinnern, das schon mal erlebt zu haben. Ich bin ja auch in der Wahrheit aufgewachsen. Also ist eine schöne Sache, wenn man das mal so intensiv hat, so zwei Tage intensiv über den Namen Gottes nachdenken und darüber sprechen zu können. Ja, wir machen den Namen Jehovas durch unsere Tätigkeit bekannt, durch den Predigtdienst, wodurch wird der Name Jehovas auch in das Bewusstsein der Menschen gerückt, zum Beispiel dadurch, dass an all unseren Königreichssälen der Name Jehovas dran steht. Und auch an den Kongresssälen steht auch der Name Jehovas dran. Wie berührt Jehova das zu sehen? 1. Könige 9, Vers 3. 1. Könige 9, Vers 3. Ja, und erst ein kleines bisschen was zum Hintergrund zu diesem Kapitel. Also das war so, Salomo, der hatte gerade den Tempel fertig gebaut und dann hat Salomo ja das Einweihungsgebet gesprochen. Und im Kapitel 9 jetzt hier, also das Einweihungsgebet, das steht im Kapitel 8, und im Kapitel 9 jetzt hier können wir die Antwort Jehovas auf dieses Einweihungsgebet des Tempels nachlesen und eben nur ein Auszug daraus, der Vers 3. Da heißt es, und Jehova sprach weiter zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen um Gunst gehört, mit dem du vor mir um Gunst gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, dadurch geheiligt, dass ich meinen Namen bis auf unabsehbare Zeit dorthin setze. Und meine Augen und mein Herz werden bestimmt stets dort sein. Also was sagte Jehova hier über den Tempel? Er sagte, weil sein Name damit in Verbindung genannt wird, sind nicht nur seine Augen dort, sondern was auch? Auch sein Herz. Also es hat Jehova wirklich berührt. Und hat sich das bei Jehova bis heute geändert? Nein, natürlich nicht. Jehovas Augen und sein Herz sind immer noch dort, wo sein Name in Verbindung mit seiner Anbetung genannt wird. Und Deshalb ist es auch passend und deshalb freut sich Jehova auch sehr darüber, wenn wir unsere Anbetungsstätten in gutem Zustand und auch sauber halten, wie ihr es ja auch tut. Auch das schätzt Jehova und das ist seines Namens würdig. Jehovas Name wurde erhoben und wir dürfen ihn tragen. Wie sollte uns das berühren? Psalm 105, Vers 3. Psalm 105, Vers 3. Rühmt euch in seinem heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die Jehova suchen. Ja, also, wir können uns dessen sogar rühmen, dass wir den Namen Jehovas tragen dürfen. Wir dürfen mit angebrachtem Stolz darauf achten, ein Zeuge Jehovas zu sein. Wir sind von Jehova erkannt worden, wir sind bei ihm bekannt, wir haben von ihm Einsicht und Erkenntnis bekommen und das freut uns. Oder man könnte es auch anders sagen, sich für Jehova einzusetzen, sich für das Königreich einzusetzen, das bereitet wirklich Freude. In welcher Form man es auch immer tut, sich für Jehova einzusetzen, sich seines Namens zu rühmen, das bereitet Freude. Und dazu wollen wir jetzt einmal ein Interview hören, zwei Beispiele von zwei Verkündigern, die das so exemplarisch getan haben. Und das Interview wird Bruder Rolf Kunert aus Heilbronn leiten.
Simona, du hast von einer Frau erzählt, mit der du studiert hast. Das ist eine Lehrerin. Und interessant war, dass sie gefragt hat, ob du bereit wärst, mit vor der Klasse mal zu sprechen, um Fragen über uns zu beantworten. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, also spontan habe ich da gleich zugesagt und ich muss ehrlich sagen, erst hinterher ist mir so bewusst geworden, auf was ich mich da eingelassen hatte, nämlich vor einer Schulklasse zu stehen, zu reden, Schüler im Alter von 15, 16 Jahren. Das Gute war, dass ich zur Unterstützung einen Bruder mitnehmen durfte. Umso näher aber der Tag kam, umso größer ist dann die Nervosität auch geworden und nach einer unruhigen Nacht und vielen unzähligen Gebeten ging es dann los. Es war die letzte Unterrichtsstunde und die ersten Worte der Lehrerin waren dann, also ihr wisst ja, die Teilnahme an dieser Stunde ist freiwillig, wer möchte, der kann jetzt gehen.
Na und wie viel blieben dann nach dieser Einladung gewissermaßen?
Also erstaunlicherweise blieben alle sitzen, kein einziger ging. Wir gingen dann auf ihre teils im Vorfeld gestellten Fragen ein, aber dann auch auf spontane. Und was sehr schön war und sehr gefreut hatte, wir konnten über den Namen Jehovas ausführlich sprechen. Wir konnten erzählen, dass es keine Erfindung von uns ist, dass er aus vielen Bibelübersetzungen einfach entfernt worden ist und dass der Name Gottes normalerweise an 7000 Stellen zu finden sein sollte.
Ging das dann weiter so, was diese Darlegungen betraf und dieses Bemühen, die Schüler zu erreichen?
Also man merkte wirklich, dass sie sehr interessiert waren und am Ende bedauerten auch einige, dass die Stunde so schnell vorbeigegangen war. Sie fragten dann, ob wir nicht noch einmal eine Stunde kommen könnten. Auch die Lehrerin selber war angenehm überrascht, wie sie später sagte, dass die Schüler so begeistert mitgemacht hatten. Und am Ende konnten sie sich dann Literatur mitnehmen. Es wurden insgesamt 10 Bücher, einige Zeitschriften und auch Broschüren mitgenommen. Ein paar Tage später rief mich dann die Lehrerin an und erzählte, dass auch die höheren Klassen davon gehört hatten und auch so, dass auch sie gerne wollten, dass wir kommen. Zunächst war der Rektor dann auch damit einverstanden, doch bedauerlicherweise hat er dann kurz vorher alle weiteren Termine abgesagt. Da waren wir natürlich schon traurig und interessanterweise hörten wir, dass auch sogar die Schüler sich darüber beschwert hatten.
Naja, das glaube ich dir, da konnte man schon traurig sein, aber völlig losgelöst davon, hast du jetzt irgendwie auch einen praktischen, positiven Nutzen-Aspekt aus dieser ganzen Sache für dich ziehen können?
Ja, auf jeden Fall. Zum einen bin ich Jehova wirklich sehr dankbar für diese schöne Erfahrung und vor allem, dass er mir geholfen hat, mich dazu auch zu überwinden. Und ich bin davon überzeugt, dass bei manch einem dieser Schüler der Herzensboden gelockert worden ist und er so jetzt auch für Gespräche an der Haustür mit unseren Brüdern aufgeschlossener geworden ist.
Also das war schon sehr schön, Simona, diese Erfahrung, die du da machen konntest. Und in der Tat, auch solch ein Zweig des Dienstes, so eine Art des Dienstes trägt doch mit zu einem positiven Gesamtbild bei. Das macht dein Bericht ganz schön deutlich. Daniel, wenn ich zu dir mal kurz kommen darf. Du bist ja im Krankenhausverbindungskomitee mit tätig. Jetzt würde uns vielleicht interessieren, ob durch die Art und Weise, wie ihr wirkt im Krankenhausverbindungskomitee, auch das Zeugniswerk in einer bestimmten Art und Weise berührt wird.
Das ist vielleicht nicht immer so offensichtlich zu erkennen. Das Ziel von Arztgesprächen besteht ja darin, erstmal eine Grundlage zu schaffen für eine Kooperation und dann auch Informationen weiterzugeben, welche Alternativen wir mit unserer Glaubenseinstellung akzeptieren können.
Heißt das jetzt, dass eine religiöse Überzeugungsarbeit überhaupt nicht stattfindet?
In gewisser Weise ja. Also wir predigen den Ärzten nicht. Selbstverständlich wird die Grundlage für unsere Entscheidung, die biblische Grundlage, auch erwähnt oder wird darauf verwiesen. Aber unser Ziel ist es ja, zunächst mal dem Arzt zu helfen, mit dieser besonderen Herausforderung klarzukommen, die wir jetzt als Patienten an ihn haben. Und wenn man dann so im Gespräch ist und über diese Alternativen sich unterhalten kann, dann sind Ärzte oft überrascht, wie vernünftig unsere Ansichten sind und haben dann manchmal auch die eine oder andere Frage. Also es kommt schon mal vor, dass ein Arzt nochmal nach der Bibelstelle fragt und die sich notiert. Mit der Frage, steht das auch in meiner Übersetzung? Das kommt schon vor. Wir haben auch zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ein Ausschuss der Ethikkommission eines Krankenhauses uns als erste Religionsgemeinschaft eingeladen hat. Diese Kommission legt fest, wie Patienten behandelt werden sollen und auf welche Gewissensentscheidungen Rücksicht genommen werden sollen. Und das ist auch darauf zurückzuführen gewesen, dass wir als vernünftig eingestuft wurden.
Ja, gibt es da irgendwo auch jetzt Punkte, wo man sagen könnte, dass, sagen wir mal, du hast jetzt erwähnt, das Zeugnis, das gegeben wird, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, wie durch die Brüder, die da mit davon berührt sind, durch diese Tätigkeit des Krankenhausverbindungskomitees, dass die nun auch zu so einem positiven Meinungsbild beitragen können?
Ja, also viele Ärzte oder auch Pflegepersonal bewerten das sehr positiv, wie sich unsere Brüder in Stresssituationen verhalten. Also die Freundlichkeit bleibt gewahrt, der Takt. Natürlich ist man auch entsprechend zuversichtlich. Das überrascht viele, weil in der Regel anders reagiert wird. Das war so ein Punkt, der auffiel. Der zweite Punkt ist auch, die Unterstützung durch die Gemeinschaft wird immer wieder positiv hervorgehoben. Das heißt, die Krankenbesuche, der Beistand, Dinge, die praktischerweise erledigt werden müssen durch die Versammlung, das ist etwas, was beobachtet wird. Und als dritten Punkt haben wir auch beobachten können, dass auch andere Dienstzweige, wodurch Ärzte auch durch Zufall in Anführungszeichen mit in Berührung kommen, Sonderaktionen zum Beispiel oder Ähnliches, positive Auswirkungen bringt.
Könntest du da gerade auf diesen dritten Punkt nochmal ganz kurz eingehen, weil du sagtest, durch andere Zweige unseres Dienstes werden die positiv berührt. Was meinst du darunter jetzt?
Wir hatten mal eine Situation, ich muss vielleicht vorne anfangen. Bei Präsentationen von der größeren Ärzteschaft, da spricht man über eine halbe Stunde und dann gibt es anschließend eine Diskussionsrunde, wo Ärzte Fragen stellen dürfen. Und bei einer solchen Situation ist mal ein Oberarzt gleich als erster losgeplatzt und hat gesagt, also er kann sich nicht vorstellen, dass Jehovas Zeugen ihre Einstellung nicht ändern, wenn sie dem Tod ins Auge sehen. Und es ist schwierig dann auf solche Situationen, gerade am Anfang einer Diskussion zu antworten. Das kann ja leicht auch ins Negative kippen. Aber da sieht man dann manchmal auch, wie Jehova hilft. Da stand plötzlich der ärztliche Direktor des Krankenhauses auf mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht und sagte zu dem Oberarzt, ich muss feststellen, dass Sie Jehovas Zeugen noch nicht kennengelernt haben. Und dann hat er vor den etwas über 25 Ärzten erklärt, warum er da anderer Ansicht ist. Er sagte, das waren die Personen, die als KZ-Inhaftierte nur ein Stück Papier hätten unterschreiben müssen, auf dem aber stand, dass sie ihre Ansichten widerrufen. Und ihm sei keiner bekannt aus der Geschichte der Zeugen Jehovas, der das gemacht hat. Sagt er, glauben Sie wirklich, dass Personen, die so eine Einstellung und Überzeugung haben, in Panik geraten, weil sie ein paar Tropfen Blut verloren haben? Und dann hat er den anwesenden Ärzten zum Ausdruck gebracht, es wäre gut, wenn sie sich mit den Behandlungsalternativen, die Jehovas Zeugen akzeptieren, auseinandersetzen, weil es ihre Arbeit im Krankenhaus erleichtert und auch fachlich weiterbringt. Und dabei hat er dann auf die Ergebnisse von Professor Schlosser Bezug genommen, dann im Anschluss, der als einer der ersten Chirurgen, Herzchirurgen, Säuglinge operiert hat ohne Blut.
Also jetzt bin ich überzeugt, jetzt könntest du lossprudeln hier und Details nennen, die würden wir gerne hören, aber das müssen wir uns für irgendwann mal anders aufsparen. Du hattest noch einmal erwähnt, die Standhaftausstellung, das war auch so ein Punkt gewesen, die diesen ärztlichen Direktor zu dieser Meinung geführt hat.
Das ist richtig, das war wohl der Auslöser, weshalb er da drauf Bezug genommen hat und sicherlich auch die Kommunikation mit dem Professor Schlosser, mit dem er früher mal zusammengearbeitet hatte.
Ja, und jetzt verstehe ich, andere Zweige unseres Dienstes tragen da mit dazu bei. Also das war sowas von, das hat uns gut getan, das zu hören von euch beiden jetzt, diese Berichte. Und ich denke, da zeigt sich, dass die verschiedenen Zweige unseres Dienstes, in welcher Form auch immer, zur Ehre des Namens Jehovas beitragen. Und das ist ein schönes Resultat. Dankeschön.
Ja, war wirklich schön zuzuhören, diese Berichte wahrnehmen zu können und war ja, wie gesagt, nur exemplarisch für das, was viele andere von euch auch erzählen könnten, bestimmt, wie man sich in verschiedenen Bereichen des Zeugnisgebens oder auch in anderer Tätigkeit für Jehova einsetzt. Das macht einfach Freude dabei. Ein weiterer Bereich, wo sich ja auch viele einsetzen für Jehova, sind auch Saalbauten. Auch hier im Kreis wurden ja gerade zwei größere Projekte verwirklicht. Einmal ein Neubau in Neuenstadt aufgrund des Wasserschadens dort und ja auch in Neckarsulm, da gab es ja auch eine größere Renovierung der Saal. Der alte Saal hat dort ein neues Dach bekommen und ich habe gehört, dass ihr euch da auch gut eingesetzt habt. Es gab keinen Mangel an Arbeitskräften oder an Helfern und auch finanziell wurden die beiden Projekte gut unterstützt und das ist auch etwas, was Jehova würdig ist und was er schätzt. Momentan sind jetzt hier im Kreis keine größeren Projekte geplant. Aber dennoch ist die Bauregion natürlich weiter aktiv. Viele von euch machen da ja auch schon mit. Und in einigen Bereichen werden sowohl noch Brüder gebraucht, geistig gesinnte Brüder, die die Verantwortung für verschiedene Bereiche übernehmen könnten, als auch noch Helferbrüder oder Schwestern, die einfach gerne mitarbeiten möchten. Und zwar in folgenden Bereichen, sagt die Bauregion: Teppichboden verlegen, Estrich, Rigipswände spachteln und auch Maler. Also, falls da jemand mithelfen möchte, kann er sich zum Beispiel über den Sekretär ein solches Formular dafür geben lassen. Und unsere Königreichssäle, die bauen wir ja nicht nur einfach so, sondern die haben natürlich einen bestimmten Zweck. Warum wir sie bauen, ist ja klar, damit wir darin zusammenkommen können. Und das ist jetzt ein Bereich, über den wir uns noch etwas Gedanken machen möchten. Also die Zusammenkünfte. Die allermeisten von euch besuchen sie regelmäßig Woche für Woche. Und teils ganz bestimmt, indem ihr Schmerzen auf euch nehmt, Stress, weite Wege und damit verbundener Zeitaufwand und Kosten. Also viele Versammlungen haben auch hier ein recht kompaktes Versammlungsgebiet, aber es gibt auch einige Versammlungen, wo ein sehr weitläufiges Gebiet haben. Ich habe mir schon mal ein bisschen die Karte angesehen. Also da ist bestimmt auch der eine oder andere mal etwas länger unterwegs, um zum Saal zu kommen. Aber die allermeisten von euch, wie gesagt, sind regelmäßig da, Woche für Woche. Aber dennoch, in einigen Versammlungen in der bei einigen Versammlungen hier fehlen gerade bei den Zusammenkünften in der Woche. Also die theokratische Predigtdienstschule, die Dienstzusammenkunft und auch das Versammlungsbibelstudium zum Teil ein Viertel oder ein Fünftel, teilweise ein Viertel oder sogar mehr unserer Mitverbundenen. Und das, wie gesagt, eben auch gerade bei den Zusammenkünften, die uns für den Predigtdienst ausrüsten und auch unseren Zusammenhalt stärken. Ja, jetzt kenne ich natürlich nicht im Einzelnen die Gründe dafür, zum Teil sind sie bestimmt auch verständlich, aber einige allgemeine Überlegungen zu diesem Thema. Und anstatt jetzt darüber zu sprechen, wie wichtig der Zusammenkunftsbesuch ist, das wissen wir sowieso, möchten wir uns etwas Gedanken darüber machen, wie wir alle weiterhin dazu beitragen können, dass die Zusammenkünfte alle noch mehr Freude machen. Denn wer an den Zusammenkünften Freude hat, der setzt sowieso alles daran, regelmäßig anwesend zu sein. Also, was ist der Schlüssel zur Freude? Die Welt sagt, sich Wünsche erfüllen. Was sagt die Bibel? Apostelgeschichte 20, Vers 35. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Da heißt es: Denn ich habe euch in allen Dingen vor Augen geführt, dass ihr, indem ihr so angestrengt arbeitet, den Schwachen beistehen und die Worte des Herrn Jesus im Sinn behalten sollt, der selbst gesagt hat: Beglückender ist geben als empfangen. Die Bibel ermuntert uns also dazu, etwas für andere zu tun. Das ist beglückend. Haben wir das schon einmal auf die Zusammenkünfte bezogen? Hebräer 10, Vers 24 und 25 kennt ja so manch einer von uns auswendig. Und da wird ja ein wichtiger Grund genannt, warum wir uns versammeln, und zwar zur Ermunterung. So, wie ist das jetzt gemeint? Ist das so gemeint? Ich komme also jetzt in den Saal, setze mich hin und denke mir, so, da bin ich mal gespannt, wer mich heute ermuntert. Meinte Paulus das so? Nein, natürlich nicht. Es heißt ja weiter, lasst uns aufeinander achten zur Anreizung, indem wir einander ermuntern. Also, was könnten wir als Einzelne da tun? Wenn wir in den Saal kommen, könnte man darüber nachdenken, was könnte ich heute vielleicht für andere tun? Wie könnte ich heute vielleicht jemand ermuntern? Vielleicht macht man sich sogar ganz konkrete Gedanken und fragt sich, welche Person, welchen anderen Verkündiger könnte ich heute ermuntern und auch wie könnte ich ihn ermuntern? Das trägt zu einer warmen Atmosphäre im Saal bei. Wie kann man noch zu einer warmen Atmosphäre im Saal beitragen? Manchmal einfach schon durch ein freundliches Lächeln und die Frage, wie war dein Tag heute? Wie schön also, wenn man nicht nur reinkommt, seine Freunde begrüßt und die, an denen man zufällig vorbeikommt, sich dann auf seinen Stammplatz setzt und die neuesten Zeitschriften durchblättert oder vielleicht auch sich nur mit seinen Freunden und der eigenen Familie zusammenstellt, sondern wenn man auch auf andere zugeht, also sofern uns das körperlich möglich ist, natürlich. Und dann auch nicht nur, um guten Tag zu sagen, sondern um wirklich festzustellen, wie es jemand anders geht. Wir könnten uns auch fragen, wann habe ich das letzte Mal nach der Zusammenkunft jemand gelobt? Einfach vielleicht dafür, dass er da war oder für seine Aufgabe. Oder für seinen Kommentar, den er gegeben hat. Denn manch einem fällt auch das, nur einen einfachen Kommentar zu geben, schwerer als man denkt, schwerer als man es ihm ansieht. Und tut es uns nicht allen gut, ein Lob zu hören? Ist das jetzt wichtig, zu einer warmen Atmosphäre im Saal beizutragen? Also manchmal, da hört man ja jemand sagen, bei uns in der Versammlung, da mangelt es an Liebe oder so. Aber eigentlich ist das mit einer Versammlung wie mit einem Bett. Also, vielleicht kennen wir das ja, stellen wir uns mal vor, es ist kalt draußen, tiefster Winter und so weiter, Minusgrade. So, jetzt sitze ich abends in meinem mollig geheizten Wohnzimmer. Und jetzt will ich ins Bett gehen, aber das Schlafzimmer ist nicht geheizt. Also, schon wenn ich die Tür zum Schlafzimmer aufmache, schlägt mir ein eisiger Wind entgegen. Was mache ich? So schnell es geht, hüpfe ich ins Bett. Aber was ist da der Fall? Genauso kalt. Da kann man sich noch so klein und eng zusammenkuscheln. Aber mit der Zeit wird's wärmer. Warum? Naja, also, jetzt tut meine Wärme das Bett wärmen. Und das funktioniert ja so gut, dass ich morgens gar nicht mehr raus möchte, weil es dann so kuschelig warm darin ist. Ja, also erst wärme ich das Bett, dann wärmt das Bett mich. Und mit der Versammlung ist es so ähnlich. Wenn ich meine Wärme mitbringe in die Versammlung, dann wird sie irgendwann reflektiert, zumindest von einigen. Und dann werde ich auch gewärmt. Also wenn, wir mal überlegen sollten, gehe ich heute Abend oder gehe ich nicht, weil ich noch vielleicht viel zu tun hätte oder weil mein Tag so anstrengend war und ich ganz kaputt bin oder was auch immer der Fall war, dann denke daran, deine Brüder benötigen dich, deinen Händedruck, dein Lächeln, deine Aufmerksamkeit, deine Kommentare, dein Lob. Jehova schätzt es, dass wir ihm mit ganzer Seele dienen, und wir wollen es weiterhin als ein besonderes Vorrecht und als eine besondere Verantwortung betrachten, den Namen Jehovas weiterhin zu heiligen.